Ich möchte meine Predigt mit einer Frage beginnen, die zwar rhetorisch gestellt ist, aber versucht sie für euch selbst in eurem Kopf zu beantworten. Die Frage lautet: Welche Opfer musstest du bringen, um heute hier sein zu können? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht musstest du heute früh aufstehen. Du konntest dich nicht ausschlafen. Vielleicht hat der eine oder andere sogar etwas Größeres geopfert, um am Sabbat ruhen zu können. Zum Beispiel eine Arbeit, die ihr sonst bekommen hättet, aufgegeben in der Vergangenheit. Und wegen des Sabbats habt ihr diese Arbeitsstelle nicht angenommen. Vielleicht aber hast du sogar, wie das bei vielen von euch der Fall ist, deine Heimat verlassen und das Opfer gebracht, dich in Sicherheit zu begeben, um hier Gott anbeten zu können, an einem Ort, wo wir das in Frieden tun können. Noch eine andere Frage: Welche Opfer haben andere Menschen gebracht, um das zu ermöglichen? Was haben andere Menschen für dich geopfert, damit du heute hier Gottesdienst feiern kannst? Natürlich, da ist erst einmal das Opfer deiner eigenen Eltern, deiner Mutter, die dich ins Leben gesetzt hat, die das Leben geschenkt hat. Das sind die Eltern, die dich vielleicht hierher gebracht haben. Das trifft auf die Jugendlichen zu oder auch manche Kinder, die ihre Eltern hierher gebracht haben. Aber darüber hinaus natürlich, wenn wir weiter zurück in die Vergangenheit blicken, an all die Männer und Frauen, die dafür gekämpft haben, dass wir überhaupt die Freiheit haben, unsere Religion so auszuüben, dass wir die Bibel lesen dürfen, dass wir uns versammeln dürfen, um Gott anzubeten in Freiheit. Das hat viele Opfer gebracht. Und natürlich sind dann auch noch jene, die dieses Haus hier gebaut haben oder die finanzielle Mittel geben, damit es erhalten bleiben kann. All das haben Menschen freiwillig gegeben, damit wir hier heute sein dürfen. Ich habe das vorhin schon in der Kindergeschichte kurz angedeutet. Wir Menschen sind in der Lage dazu, etwas zu tun, was kein Tier auf der Welt kann. Diese bewusste und freiwillige Entscheidung, dass wir jetzt im Moment auf etwas verzichten, um irgendein Ziel in der Zukunft zu erreichen, das wir noch nicht sehen können, in einer Zeit und an einem Ort, der für uns in gewisser Weise noch gar nicht existiert. Tiere tun das nur auf einer instinktiven Ebene, aber sie können nicht bewusst Opfer bringen. Für uns bedeutet das in den meisten Fällen, dass wir zugunsten von jemandem anderen, zugunsten von anderer Menschen, aber vielleicht auch zugunsten unseres eigenen zukünftigen Ichs, jetzt auf die Erfüllung irgendeines Bedürfnisses verzichten. Schlaf, Essen, Ruhe, Zeit für uns alleine oder was auch immer. Man kann sagen, Opfer zu bringen ist die Fähigkeit, diszipliniert zu leben. Wir brauchen ein hohes Maß an Selbstdisziplin, um auf die unmittelbare Erfüllung unserer Wünsche zu verzichten, diesen Impuls also zu kontrollieren. Dafür gibt es ein berühmtes Beispiel, ein Experiment, das sicher viele von euch schon einmal gesehen oder gehört haben. Da hat man mit Kindern und Marshmallows ein soziopsychologisches Experiment durchgeführt. Dieses Marshmallow-Experiment, das kennt ihr sicherlich viele. Und für die, die das noch nicht gesehen haben, nur ganz kurz die Beschreibung. Ein Kind sitzt in einem Raum vor einem Tisch Und ihm gegenüber sitzt am Anfang ein Erwachsener und dann hebt er von einem Teller so eine Glocke weg und darunter liegt ein Marshmallow. Und das Kind bekommt die deutliche Aufforderung oder das Angebot, ich werde jetzt aus dem Raum hinausgehen, der Erwachsene, und in 10 Minuten komme ich zurück. Wenn dann in 10 Minuten dieser Marshmallow noch auf dem Teller liegt, dann bekommst du diesen und noch einen zweiten dazu. Und die Videos könnt ihr euch im Internet ansehen, das ist sehr lustig, diese Kinder zu beobachten, wie dann der Erwachsene rausgeht und die sitzen so da und manche machen einfach so, ham, fertig. Aber viele lenken sich ab, setzen sich auf ihre Hände, schauen irgendwo in die Gegend, pfeifen, tun alles Mögliche, um diesen Impuls zu kontrollieren. Und was man festgestellt hat, weil das eine Studie ist, die über Jahrzehnte hinweg weiter beobachtet wurde, dass diese Kinder, die die Fähigkeit hatten, auf den Marshmallow im Moment zu verzichten, um dann ein besseres, zukünftiges Ziel zu erreichen, dass diese Kinder mit hohem Prozentsatz in ihrem späteren Leben erfolgreicher waren. Ein besseres, glücklicheres, erfolgreicheres Leben geführt haben. Das Problem oder das Tragische an dieser Situation und an dieser Fähigkeit zur Selbstdisziplin ist, dass wir dafür sichere Lebensumstände brauchen. Ein Kind muss in einer sicheren Situation aufwachsen, um diese Fähigkeit entwickeln zu können. Wenn ich erlebt habe, wiederholt, dass mir irgendjemand anderer mein Essen einfach wegnimmt, beispielsweise, dann werde ich diesen Marshmallow nicht, dann werde ich nicht warten, sondern dann bin ich natürlich schlau und esse den sofort, weil was ich habe, das habe ich. Und das ist, wenn man das nicht, diese Grundsicherheit nicht gelernt hat, ist es recht schwierig, das noch später im Leben nachzuüben. Ein weiterer Aspekt von Opfern besteht darin, dass wir etwas loslassen. Und hier möchte ich an die Kindergeschichte erinnern. Was tut denn dieser kleine Affe? Der kleine Affe möchte sein unmittelbares Bedürfnis befriedigen. Er greift da hinein und er bekommt seine Hand nicht mehr hinaus. Und für mich ist das ein sehr gutes Sinnbild dafür, was wir als Menschen oft tun. Dass wir an irgendetwas oder an irgendjemand in unserem Leben festhalten. Und das, woran wir festhalten, nicht loslassen wollen. Und in manchen Fällen, so wie das auch bei diesem Affen der Fall ist, kostet es uns in gewisser Weise sogar unser Leben, dass wir nicht bereit sind, diese Sache loszulassen. Jesus selber nimmt Bezug auf diesen Umstand in Matthäus Kapitel 18 und er beschreibt eigentlich genau das, was hier mit dem Affen passiert. Matthäus Kapitel 18, ich lese dort die Verse 8 bis 9. Wo er sagt, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände und zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Und für uns ist ganz klar, Jesus spricht hier im übertragenen Sinn. Er spricht von Süchten beispielsweise. Wenn wir Menschen von irgendetwas abhängig oder süchtig sind, das uns im Grunde kaputt macht, dann ist es besser, wir hauen diese Sache ab, als dass wir daran zugrunde gehen. Manchmal halten wir uns so fest an Erfahrungen aus unserer Vergangenheit, an Leid oder Schmerz, das wir erlebt haben. Wir werden bitter, wir tragen Groll in uns, weil uns irgendjemand etwas angetan hat und wir lassen es nicht los und es macht uns kaputt. Manchmal haben wir uns an einen Menschen gebunden und es wäre besser, ihn loszulassen. Manchmal ist das vielleicht unser Erfolg, an dem wir uns klammern, an dem wir uns meinen, irgendwie unser Leben finden zu können. Es können aber auch Charaktereigenschaften sein oder einfach die Art und Weise, wie wir das Leben sehen. Die Art und Weise, wie wir das Leben erklären, indem wir zum Beispiel sagen, ich bin ein Opfer. Ich bin ein Opfer meiner Umstände. Alle haben es ständig nur auf mich abgesehen. Und wenn wir uns die Welt so erklären, dann macht uns das zunichte. Und dann wäre es besser, wir hauen uns die Hand ab, gesamt mit dieser Vorstellung, als dass sie uns zugrunde richtet. Was passiert denn, wenn wir loslassen? Wenn wir loslassen, dann bekommen wir unsere Hände wieder frei. Nur dann können wir von Gott etwas Neues in die Hand gelegt bekommen. Oder im Extremfall wie bei diesem Affen, da bedeutet loszulassen oft einfach, dass wir unser Leben oder unser ewiges Leben retten. All das hat mit Opfern zu tun. Es ist schwierig, auf etwas hier und jetzt zu verzichten, was uns angenehm ist oder Vorteile bringt, zugunsten etwas, was in der Zukunft liegt, die wir vielleicht noch gar nicht sehen können. Und umso wichtiger ist es, dass wir in diesen Momenten und in unserem Leben grundsätzlich auf Gott vertrauen, weil Gott diese Zukunft kennt. Ja, mehr noch, er hat den Weg in diese wunderbare Zukunft für uns eröffnet. Ich denke, da ist es wichtig, dass wir Gott mehr vertrauen als unserer unmittelbaren Situation, unserer Not oder unserer Angst, in der wir uns vielleicht befinden. Gott, der die Zukunft kennt. Ich glaube, man kann eine Prämisse festhalten, dass kleine Opfer, die wir jetzt bringen, vielleicht kleine Vorteile in der Zukunft beinhalten. Aber wenn wir bereit sind, größere Opfer zu bringen, werden wir auch größere und schönere Dinge als Folge davon erleben. Vielleicht können wir uns sogar die Frage stellen, oder vielleicht sollten wir uns die Frage stellen, was ist in meinem Leben das größte Opfer, das ich bringen könnte, das den meisten Gewinn, die bestmögliche Zukunft bringt? Für uns persönlich, aber im Besonderen vielleicht auch für unsere Familie, für unser Umfeld oder vielleicht sogar für die ganze Welt. Was können wir opfern in unserem Leben? Was können wir loslassen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Ich glaube, es zahlt sich aus, sich diese Frage jeden Tag in der Früh zu stellen. Was ist es, was ich heute bewusst loslassen möchte, um mein Leben, meine Zukunft und die Zukunft meiner Familie und dieser Welt irgendwie besser zu machen? Was ist das größtmögliche vorstellbare Opfer? Vermutlich das eigene Leben. Jesus sagt das ja so: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wenn wir unser Leben opfern für jemand anderen, dann ist das vermutlich das größte Opfer, das wir bringen können. Und wir sind beeindruckt, wir sind berührt von Menschen, die genau das tun. Ein Dietrich Bonhoeffer oder ein Nelson Mandela oder auch viele dieser ukrainischen Männer oder Pastoren, von denen ich gehört habe, die bewusst im Kriegsgebiet bleiben, um Menschen aus der Gefahr herauszuretten, dabei ihr eigenes Leben riskieren. Das ist beeindruckend. Und Jesus sagt, es ist das Größtmögliche, was wir an Liebe ausdrücken können, das Leben für jemanden anderen zu geben. Ich glaube aber, es gibt noch ein anderes Opfer, das mindestens genauso groß ist. Vielleicht sogar größer. Und das sage ich aus Perspektive als Vater. Ich kann mir vorstellen, mein eigenes Leben zu geben. Aber mein eigenes Kind zu opfern, mein eigenes Kind aufzugeben oder loszulassen, ich glaube, das wäre noch schwieriger. Es ist sogar so schrecklich, dass Gott das kategorisch verboten hat. Er verbietet buchstäbliche Kindesopfer in der Bibel, und so schrecklich, dass es tatsächlich vorzustellen ist, dass es Menschen gab, die so etwas getan haben. Wir dürfen unser eigenes Leben opfern, aber wir dürfen nicht das Leben eines anderen Menschen opfern und schon gar nicht das unseres eigenen Kindes. Nicht buchstäblich. Nicht buchstäblich. Aber im übertragenen Sinn fordert Gott uns als Eltern alle auf, unsere Kinder als Opfer darzubringen. Wir müssen unsere Kinder loslassen, so schwer das ist. In eine im Grunde feindselige Welt hinaus. Bereit sein, ihnen Enttäuschungen und Schmerzen auszusetzen. Wir müssen bereit sein, sie loszulassen, damit sie ihr eigenes Leben, ihren eigenen Weg, aber auch ihre eigenen Siege erringen können. Es ist nicht möglich für uns als Eltern, so sehr wir uns das wünschen würden, dass wir unsere Kinder retten, dass wir sie erlösen. Und weil wir das nicht können, müssen wir sie loslassen, so schwer das ist. Für eine Mutter, die ein Kind in ihrem eigenen Körper getragen hat, die eine so unvorstellbar enge Beziehung von Natur aus zu diesem Kind hat, ist jeder Schritt der Abnabelung wie der Verlust eines Körperteils. Es ist wirklich wie buchstäblich, was Jesus sagt, ein Kind in die Welt gehen zu lassen, der Tag, wo das Kind das Haus verlässt und sagt, ich gehe ins Studium und ich habe meine eigene Wohnung und mein eigenes Leben, das ist wie eine Hand abzuschlagen für eine Frau. Aber da habt ihr natürlich mehr Erfahrungen dazu als ich. Warum tun wir denn das überhaupt? Wir tun das, weil wir uns bewusst sind, dass es für das Kind am Ende besser so ist. Obwohl es so schmerzt, obwohl es so schlimm ist im Moment für uns und obwohl wir uns in dem Moment alles andere wünschen würden, als loszulassen. Und ja, manchmal sind wir nicht nur aufgerufen, ein Kind in das Leben zu entlassen. Manchmal werden wir vor das Schicksal gestellt und vor die Notwendigkeit, unser eigenes Kind in den Tod gehen zu lassen. Weil es eine unheilbare Krankheit hat vielleicht. Das ist für mich das wahrscheinlich am schwersten Vorstellbare. Vielleicht eine der größten Prüfungen, die Gott einem Menschen auferlegen kann. Und ich bin froh, dass Gott diese Prüfung den allerwenigsten Menschen zumutet. Im Normalfall sterben Eltern vor ihren Kindern und das ist gut so. Aber das, was Gott den allerwenigsten Menschen zumutet, das hat er von sich selbst abverlangt. Und mehr als das. Er hat nicht nur sein eigenes Kind losgelassen und in den Tod gegeben, er hat im gleichen Moment sein eigenes Leben geopfert. Das, was Gott getan hat, ist archetypisch. Es ist das größte Vorstellbare. Es ist eine Situation an der Grenze des Vorstellbaren. Es gibt nichts Extremeres als dieses Opfer, das Gott getan hat. Wo er in einem Moment die beiden größten Opfer gebracht hat, die möglich sind. Das Opfer des eigenen Kindes und das Opfer des eigenen Lebens. In einem Augenblick. Ich glaube, ein Teil des Grundes, warum Gott das getan hat für uns, besteht darin, dass er uns ein göttliches Prinzip vorgelebt hat. Er lebt uns auf eine fassbare Art und Weise vor, dass wenn wir nach seinen Prinzipien leben wollen, dann ist die Frage nicht entscheidend, was kann ich heute bekommen? Und wie bekomme ich es am leichtesten? Was bringt mir den größten unmittelbaren Vorteil? Oder wie kann ich im Moment das befriedigen, was ich gerade für ein Bedürfnis habe? Das göttliche Prinzip ist mehr in der Frage beantwortet, was kann ich heute geben, um das Leben meines Mitmenschen, meiner Familie, meines Kindes zu bereichern? Was soll ich heute opfern, um die Welt und die Zukunft ein klein wenig besser zu machen? Wie kann ich die Welt zu einem besseren Ort machen? Und wenn wir bereit sind, das zu tun, wenn wir bereit sind, diesem göttlichen Prinzip zu folgen, dann ist das wunderschönerweise am Ende sogar für uns das Beste. So sehr es im Moment schmerzen mag, auf etwas zu verzichten, was wir uns unbedingt wünschen. Die erste Situation in der Bibel, in der ein Thema erwähnt wird, ist oft von besonders großer Bedeutung. Das gilt für die meisten Themen. Das erste Mal, wo sie erwähnt werden, da steckt was ganz Wichtiges drinnen. So auch in der ersten Situation, in der Menschen Gott ein Opfer bringen. Wir finden das im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, im Kapitel 4. Ihr könnt das gerne auch mit mir aufschlagen, wir werden dort einige Verse noch lesen im Laufe der restlichen Predigt. Die Situation von Kain und seinem Bruder Abel. In gewisser Weise könnte man sagen, dass Kain und Abel die ersten richtigen Menschen waren. Was meine ich damit? Es sind die ersten Menschen, die in dem Sinn, wie wir heute das Menschsein verstehen, ihr Leben erfahren haben. Sie waren die ersten Menschen, die auf natürlichem Wege geboren wurden und das außerhalb des Gartens Eden. Sie lebten bereits unter dem Fluch der Sünde mit dieser harten Arbeit, die es benötigt hat, um ihr Leben zu bedingen. Und sie waren auch die ersten Menschen, die selbst ein Opfer dargebracht haben. Bei Adam und Eva war es ja noch Gott, der das für sie getan hat, als er sie mit diesen Fellen bekleidete. Und in diesem Sinn, denke ich, kann man sagen, sind Kain und Abel auch wie stellvertretend für die ganze Menschheit zu sehen in dieser Situation. Wie zwei Gruppen von Menschen und zwei mögliche Wege, wie wir das Leben bestreiten können. Ich lese im Kapitel 4 vom ersten Buch Mose die ersten vier Verse. Dort steht: Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Einmal bis hierher. Wir stehen jetzt in der Geschichte an einem wichtigen Punkt. Bei dieser Frage, wir haben unser Opfer gebracht, und wie reagiert Gott jetzt darauf? Was tut er? Was nun? Welche positiven Auswirkungen werde ich in der Zukunft aufgrund meines Verzichtes in der Gegenwart erleben. Abstrakt ausgedrückt. Und ich glaube bei dieser Frage, was wird jetzt nun aus meinem Opfer? Bewegen wir uns auf einem schmalen Grat zwischen Dankbarkeit und Werksgerechtigkeit? Bringe ich Gott ein Opfer aus Dankbarkeit für den Segen, den ich von ihm empfangen habe? Für das Leben, das er mir geschenkt hat? Lege ich Gott meine Zukunft jetzt schon in die Hand? Lege ich ihm mein Hier und Jetzt in die Hand, weil ich weiß, dass er eine bessere Zukunft für mich bereithält? Besser, als ich sie mir jemals selbst ermöglichen könnte. Bringe ich Gott ein Opfer, damit er mich segnet? Damit er mich belohnt? Versuche ich Gott durch mein selbstloses Leben irgendwie positiv zu stimmen, sodass er mich annehmen kann? Oder versuche ich vielleicht sogar durch mein vorbildliches Leben, durch meinen Gehorsam Gott gegenüber, einen Zustand zu erzwingen, wo mir kein Leid und keine Prüfungen mehr begegnen werden? Weil ich so gut lebe, dass Gott bei bestem Willen das nicht tun würde. Der Übergang zwischen einem angemessenen Opfer aus der richtigen Haltung und einem egozentrischen Opfer aus einer schlechten Motivation ist ein Graubereich. Das ist nicht immer einfach zu beantworten. Ich glaube, dass wir uns dabei oft wahrscheinlich sogar selbst im Unsicheren sind, wo wir stehen, warum wir tun, was wir tun. Und doch glaube ich, dass wir in den meisten Fällen, wenn wir wirklich ehrlich sind zu uns und tief in uns hineinblicken, in der Lage sein werden zu unterscheiden, aus welcher Motivation heraus wir diese Opfer bringen. Tatsache ist jedenfalls, auch aus biblischer Sicht, dass wir auf eine positive Reaktion unseres Vaters im Himmel warten, dass wir uns das ersehnen. Wir haben die berechtigte Hoffnung, von ihm sogar eine Art Belohnung zu empfangen für das. Für die Bereitschaft, ihm zuliebe auf etwas zu verzichten. Das ist nicht nur egoistisch. Das ist biblisch gesehen eine ganz normale Sache. Und Jesus bestätigt das. In Matthäus 19, im Vers 27, als Petrus im Namen der Jünger Jesus begegnet und ihm sagt, siehe Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Da hätte Jesus ja auch ganz anders reagieren können und sagen, jetzt denkt doch nicht so materialistisch. Ihr könntet die Opfer ja einfach völlig selbstlos bringen. Aber das tut Jesus nicht. Er antwortet und sagt, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen, auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben erben. Oder anders gesagt, wenn wir jetzt, heute, bereit sind, für das Reich Gottes etwas zu opfern, dann wird Gott darauf reagieren. Und dann wird er uns in irgendeiner Form dafür sogar belohnen. In der Zukunft, vielleicht jetzt schon im Leben und spätestens im ewigen Leben. Das ist eine ganz konkrete Verheißung, die wir aus der Bibel empfangen. Wir empfangen Lohn für unsere Nachfolge und Treue. Aber, und ich glaube, das ist der entscheidende Knackpunkt zur Unterscheidung, unser Lohn besteht nicht in unserer Erlösung. Die Erlösung bekommen wir ohne jeglichen Verdienst. Und jetzt möchte ich noch einmal zurückkommen auf die Situation von Kain und Abel. Die beiden stehen an diesem Punkt, vor dieser Frage und in dieser Spannung, was nun? Wie reagiert Gott? Ich lese dort noch einmal ab Vers 3. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Der Text sagt in dem Moment nicht, warum Gott diese Unterscheidung macht. Wir können zwischen den Zeilen lesen, oder wir können diesen Text auch aus der zukünftigen Perspektive, in dem, was andere Menschen, andere heilige Männer und Frauen geschrieben haben, interpretieren. Und dann vielleicht schon einige Erklärungen finden, berechtigterweise. Aber im ersten Moment einmal begegnet uns hier diese Situation, dass der eine Opfer bringt, die von Gott angenommen sind, und der andere bringt Opfer, und die sind nichts wert in den Augen Gottes. Und wenn wir uns in die Situation von Kain einmal hineinversetzen, und das ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig, weil wir vielleicht alle schon in solchen Momenten uns befunden haben, dann verstehen wir die Reaktion, die in den nächsten Versen dann gleich beschrieben wird. Diese Frustration und dieser Ärger darüber, warum? Warum diese Ungerechtigkeit? Warum diese scheinbare Willkür? Ich glaube, die Situation ist ein wenig komplexer, als wir es jetzt auf den ersten Blick sehen können. Aber ich möchte erst einmal die Verse, die folgenden lesen, wo wir erfahren, was nun passiert. Wir kennen den Text auch schon recht gut natürlich. Wo beschrieben wird im Vers 6, ich lese am Vers 5 die zweite Hälfte. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du gut bist, so kannst du deinen Blick frei erheben. Bist du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Ich möchte diese Situation von Kain und Abel noch einmal auf uns übertragen und herunterbrechen. Wir sind als Menschen alle in einer ähnlichen Situation. Wir versuchen, unser Leben zu leben. Wir versuchen, das Beste zu tun. Wir versuchen, die Entscheidungen so zu fällen, dass das Leben von uns und den anderen Menschen am Ende irgendwie besser wird. In den meisten Fällen zumindest ist das so. Und dann gibt es diese Menschen wie Abel, dem alles gelingt. Er tut das Richtige, er wird angenommen dafür, er hat Erfolg, er hat eine Zukunft. Im heutigen Sinn würde man wahrscheinlich sagen, er ist erfolgreich im Beruf, er ist erfolgreich bei den Frauen, er ist glücklich, er hat Kinder, er ist zufrieden, er hat ein erfülltes Leben. Und dann ist da Kain auf der anderen Seite und dem gelingt scheinbar überhaupt nichts. Der bemüht sich und irgendwie funktioniert es nicht. Und ich glaube, dass falls wir uns in der Situation von Abel befinden, können wir uns glücklich schätzen und Gott danken dafür. Aber wenn wir uns gerade in der anderen Situation befinden, in der von Kain, dann glaube ich, müssen wir ganz ehrlich zu uns sein und überlegen, warum ist das jetzt so? Warum bin ich nicht erfolgreich mit dem, was ich tue? Warum wird mein Opfer oder werden meine Opfer, die ich in meinem Leben bringe, scheinbar nicht angenommen oder sie führen scheinbar nicht zu dem gewünschten Ziel? Und ich glaube, bei Kain, wenn wir so ein wenig zwischen den Zeilen lesen und auch diese Reaktion beobachten von Gott, wo er sagt: Kain, wenn in deinem Herzen alles im Rechten ist, wenn du gut bist, dann kannst du mich ansehen. Dann kannst du deinen Blick aufheben und wir können die Sache miteinander klären. Aber wenn da in deinem Herzen etwas nicht am rechten Fleck ist, dann senkst du deinen Blick und dann bist du in einer großen Gefahr. Dann bist du in der Gefahr, dass diese Sünde, die vor deiner Tür lauert, sich über dich hermacht wie ein Raubtier und dich verschlingt. Und die Worte, die Sprache, die hier gebraucht wird, diese Metapher, die hier verwendet wird, ist eine sexuelle Metapher. Die Sünde, die vor der Tür von Kain lauert, hat wie ein sexuelles Verlangen nach ihm. Und wenn er es zulässt, dass sie sich über ihn hermacht, dann ist das wie eine kreative Verbindung. Dann entsteht daraus etwas. Dann wird diese Verbindung zwischen der Sünde und dem Herzen Kains Früchte bringen. Und diese Früchte sind schrecklich. Also vielleicht befinden wir uns in der Situation von Kain, wo wir uns versuchen zu rechtfertigen und zu sagen, mein Leben ist schlecht und ich bin ein Opfer und nichts gelingt und die anderen sind schuld. Oder vielleicht sogar Gott ist schuld. Ich glaube, dieses Recht haben wir nicht. Und ich glaube, dass wir in diesem Text hier deutlich sehen, wohin das führt. Und ich möchte euch sagen, wohin das führt. Kain erhebt seinen Blick nicht mehr. Er klärt die Sache nicht mit Gott. Er macht ihm Vorwürfe und dann wendet er sich von ihm ab, geht raus, verführt seinen Bruder, ihm nachzufolgen und er bringt ihn um. Er schlägt ihn. Die Folge davon ist, dass er alles verliert. Alles. Seine Eltern, seinen Bruder, seine Ehre. Er kann sich nicht mehr in den Spiegel sehen nach dem. Und er wird sinnbildlich gesprochen hier in die Wüste geschickt. Und dort überlebt er irgendwie, aber er lebt nicht wirklich. Und Kain hat Nachkommen. Kain hat eine Frau und Kinder. Aber was für welche? Wir lesen das ein Kapitel später, diese Generationenfolge nach Kain, wie das weitergeht. Und Gott hatte Kain noch dieses Versprechen gegeben und gesagt, Kain, du bist in einer schrecklichen Situation, aber ich werde nicht zulassen, dass die ganze Sache so schlimm wird, dass du sie nicht mehr ertragen kannst. Ich werde nicht zulassen, dass es da jetzt Rache und Gegenrache gibt, dass dich deine Brüder im Gegenzug umbringen und ich sichere dein Überleben. Wenn dich jemand tötet, dann werde ich diese Sache rächen. Und dann kommen wir einige Generationen später zu seinem Nachfahren Lamech. Lamech, der Erste war, der sich zwei Frauen genommen hat, weil es ihm einfach gepasst hat. Und Lamech, der stolz von sich selbst sagt, Kain wird siebenmal gerecht, aber ich werde 77-mal gerecht. Und zwar räche ich mich selber. Ich habe einen kleinen Jungen für eine Wunde, die er mir zugefügt hat, umgebracht. Dahin führt das. Und noch eine Generation später begegnet uns Tubal-Kain, einer der Söhne von Lamech. Und von Tubal-Kain wird das so lapidar gesagt, er war der Erfinder von allen möglichen Werkzeugen aus Eisen. Man geht davon aus, dass Tubal-Kain der erste Mensch war, der Kriegswaffen erfunden hat. Der aus dieser Haltung von Kain heraus die Schuld nicht bei sich selbst zu suchen, sondern immer beim anderen, es so weit getrieben hat, dass er sich in seiner kreativen Verbindung zur Sünde etwas einfallen hat lassen, was effizient das Leben anderer Menschen töten kann, vieler Menschen. Und wir sehen die Folgen von dieser Haltung von Kain auf der ganzen Welt. Aber bitte, lasst uns nicht zulassen, dass dieses Stückchen, was wir da erkennen, auch in unserem Herzen Fuß fasst. Weil im Endeffekt muss man sagen, wir sind nicht entweder Kain oder Abel. Im Englischen kann man das so schön ausdrücken. There is always a piece of Kain in you, no matter how able you are. Also auf Deutsch übersetzt könnte man sagen, Da ist immer ein Stück von Kain in dir, ganz egal wie fähig du bist. Und im Englischen ist das Wort für fähig Abel. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir das nie vergessen. Dass wir immer ein Stück von diesem Kain in uns tragen. Und diese Stimme, die im anderen die Schuld sucht. Und ja, dann haben wir noch eine dritte Option und mit der möchte ich zum Schluss kommen. Die dritte Variante, und das ist vielleicht fast die schwierigste Variante, ist, wenn es uns schlecht geht und es liegt nicht daran, dass wir das falsche Opfer gebracht haben. Es liegt nicht daran, dass wir nur halbherzig bereit waren, Dinge loszulassen oder aufzuopfern, sondern wir haben wirklich das Beste geopfert in unserem Leben und trotzdem scheinbar gelingt es nicht. Das ist vielleicht die schwerste Situation. Hiob hat sich in dieser Situation befunden. Und David hat sich in dieser Situation befunden. Aber ich glaube, dass die Reaktion Davids eine Alternative zeigt zu diesem Weg von Kain. David, der genau das erleben musste, dass seine Feinde sich über ihn hermachen, obwohl er in den allermeisten Fällen eigentlich nichts falsch gemacht hat, es nicht verschuldet hat. Oder David, der in den Psalmen schreibt, ich sehe mir das Leben dieser Ungottlosen an und die sind erfolgreich, denen geht's gut, die haben alles, was sie wollen. Und wie ist mein Leben? Aber was David tut, ist vielleicht das Wichtigste, was auch wir tun können in einer solchen Situation. Er geht damit zu Gott und er breitet das vor ihm aus in all seiner schrecklichen Ehrlichkeit. Er verzeiht mir den Ausdruck, er kotzt das Gott hin. Und das ist wirklich, das ist so ein emotionaler Ausdruck. Er legt das alles vor Gott. Und ich glaube, nur in dieser Begegnung mit Gott und nur in diesem Moment, wo Gott ihn daran erinnert, David, am Ende wird's gut. Schau auf ihr Ende. Am Ende wird's gut. Ganz egal, wie es in dem Moment jetzt gerade vielleicht scheinen mag. Ich bin für dich da und ich bin dir treu. Und ich werde sicherstellen, dass das Ende gut rauskommt. Ich glaube, so können wir auch mit diesen Situationen umgehen. Bewahren wir uns diese drei Wege, diese drei Möglichkeiten vor Augen und entscheiden uns für den guten Weg. Amen.